Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf am Montag hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zur neuen Ausgabe und die gehen wir wieder an mit den Kollegen von golfpost.de. Heute mit dabei unser Kollege Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Malte.
Bevor wir auf das aktuelle Geschehen auf PGA und European Tour eingehen, auf den Sieg von Julian Suri in Dänemark oder auch dieses spannende Playoff bei der Northern Trust zum Auftakt der FedEx Cup Playoff Serie in den USA, da schauen wir doch zunächst auf die Champions Tour aus aktuellem Anlass. Bernhard Langer, der hat sich mal wieder den geteilten dritten Platz dort gesichert bei der Boeing Classic. Zusammen mit Billy Mayfair liegt er nach den absolvierten drei Runden bei minus 16 an der Spitze. Jerry Kelly mit minus 19, der hat sich seinen allerersten Sieg auf der PGA Champions Tour gesichert, der Rookie bei seinem 13. Start auf dieser Tour, zweiter Jerry Smith mit minus 18, aber Bernhard Langer, der hatte nicht nur gestern diesen dritten Platz zu feiern, er hatte auch seinen 60. Geburtstag gestern zu feiern. Robin, wenn man auf Bernhard Langer guckt, wir haben ihn so oft an dieser Stelle schon gewürdigt, schon gelobt, aber jetzt zum 60. Man kommt nicht drum rum, einfach nochmal zu sagen, was er fürs deutsche Golf und fürs Golf überhaupt bedeutet.
Ja, es ist einfach ein Wahnsinn. Also gestern der Tag, als dann natürlich wir überall gelesen haben, gehört haben, bei Facebook, in den sozialen Medien gesehen haben, die Gratulationen etc., da bin ich einfach auch nochmal so in mich gegangen und habe mal überlegt, was er denn jetzt alles so in den letzten Jahren dann erreicht hat. Und das ist einfach... Es ist total verrückt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass er seit jetzt 10 Jahren ungefähr, seit er auf der Champions Tour ist, wirklich einfach nochmal so viel besser geworden ist und sich diesen Legendenstatus wirklich erarbeitet hat. Natürlich, er hat vorher schon die 2 Majors gewonnen mit den Masters. Er hat auf der European Tour sehr oft gewonnen. Er hat eine sensationelle Ryder Cup Statistik. Das vergessen ganz viele, wenn sie über ihn reden. Er hat 9 Teilnahmen. Er war sensationell. 2004 war er Captain bei dem sensationellen Sieg. Und es ist der größte Golfer in Deutschland mit Abstand. Mhm. Da möchte ich Martin Keimer auch nicht zu nahe treten. Der hat auch 2 Majors gewonnen und ist immer noch unterwegs. Aber leider ist Bernhard Langer Martin Keimer inzwischen so sehr enteilt, dass da noch einiges kommen müsste von Martin Keimer, um ihn einzuholen, sage ich mal. Und ja, nachträglich natürlich auch nochmal hier Glückwünsche. Wir haben gestern natürlich auch bei uns bei Golfpost hochleben lassen und ja, einfach nochmal einen kleinen Rückblick auf ihn als Menschen geworfen sozusagen, weil das ist ja das Entscheidende daran. Er ist nicht nur ein sensationeller Golfer, sondern ein wahnsinnig ja, disziplinierter, stringenter und geradliniger Familienmensch, dem die Familie einfach immer an erster Stelle steht. Und da ziehe ich persönlich nochmal viel mehr meinen Hut vor als vor diesen Leistungen, dass eben genau das in Kombination so funktioniert, weil das ist meiner Meinung nach überhaupt das Wichtigste.
Ja, 60 Jahre alt, skandalfrei und ein absolutes Vorbild, eigentlich in allen Lebenslagen, auch von uns natürlich, von meinsportradio.de. Herzlichen Glückwunsch ans Bernhard Langer. Aber Robin, lass uns noch auf so ein paar Daten eingehen. Du hast die 10 Jahre auf der Champions Tour schon angesprochen, in der Zeit 33 Turniere gewonnen, 23 Millionen Dollar an Preisgeld eingenommen und vor allen Dingen auch einen Weltrekord, was Major-Siege auf der Champions Tour angeht, aufgestellt. 10 Major hat er für sich entschieden, 3 allein in dieser Saison.
Es ist total verrückt, wenn du es jetzt nochmal so aufzählst. Da wird einem erstmal bewusst, dass der gute Mann mit 50 hat er dann losgelegt sozusagen. Vorher natürlich auch sensationell gespielt, aber wie er da die Champions Tour dominiert, das erstaunt mich dann doch ein bisschen mehr, weil wir müssen uns ja alle mal ins Gedächtnis rufen, dass auf der Champions Tour meisten Spieler an den Start gehen, die noch richtig hungrig sind und die über 30 Jahre lang auf der PGA Tour vom allerfeinsten Golf gespielt haben und um Siege gekämpft haben. Also da treffen sich auch schon so die Besten der letzten 30, 40 Jahre. Das sind richtige Allstars und da mal eben so alles zu dominieren, das hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Aber da sieht man einfach Bernhard Langers Einstellung, finde ich, perfekt anhand dieser Zahlen. Die anderen lassen es dann ein bisschen ruhiger vielleicht angehen und sagen, jetzt ist mal nicht Training angesagt, jetzt mache ich nicht ein Workout hier oder da. Bernhard Langer nimmt das noch immer vollkommen ernst, vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst sogar. Aber ich habe nichts dagegen, wenn er auch die nächsten 10 Jahre noch so weitermacht.
Er hat ja selber gesagt, er macht noch so lange weiter, wie die Gesundheit ihn lässt. Und der Typ ist mit 60 so topfit. Also das wird noch einige Zeit gehen. Wir drücken ihm da auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und nochmal alles Gute zu seinem 60. Geburtstag. Wenn wir aber über die ganzen Erfolge von Bernhard Langer sprechen, müssen wir auch über eine Stunde in seinem Leben, einen besonderen Putt sprechen, der vielleicht auch den Grundstein für diesen Arbeitsethos mitgelegt hat. 1991 Ryder Cup auf Kiawa Island. Der emotional aufgeladene War at the Shore, dieses Duell mit den USA, wo es wirklich hoch herging und wo Bernhard Langer den ja siegbringenden Putt hätte versenken müssen. Kurzer Putt, 2 Meter, der trennte ihn und das europäische Team vom Sieg auf US-Boden. Doch Bernhard Langer hatte damals den Putt verschoben. Danach war er von Weinkrämpfen geschüttelt. Die Amerikaner um ihn rum jubelten frenetisch. War das vielleicht auch so ein Punkt, wo Bernhard Langer gesagt hat, oh, jetzt noch mehr, das spornt mich noch mehr an?
Das war für ihn sicherlich einer der schwierigsten, düstersten, schlechtesten, unangenehmsten Momente überhaupt. Ich glaube, dass er sich da lange drüber schwarz geärgert hat und dann aber, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass er dann gerade durch seine Family viel Kraft ziehen konnte. Die haben ihn wieder aufgebaut und du hast es gesagt, angesprochen. Ich denke, dass daher dieser unbedingte Wille dann auch entstanden ist. Natürlich, also 91 das Ding, ja 2 Jahre später nochmal das Masters gewonnen. Wir müssen natürlich kurz festhalten, dass der Putt unglaublich schlecht war.
Ja.
Also aus diesen 2 Metern, da gibt es nichts dran zu rühren. Aber wir wissen auch, dass Bernhard Langer immer wieder Probleme mit dem Putten hatte. Er hat das jetzt mit diesem Broomstick-Putter, hatte das alles so halbwegs in den Griff gekriegt. Den hat er damals noch nicht gespielt. Aber jetzt mit dem Broomstick-Putter, seine Family hat ihn gepusht und diesen Moment, den wird er nie vergessen, 91 da zu stehen und dementsprechend immer wenn irgendwas schiefläuft oder wenn irgendein Moment kommt, wird er sich erinnern an diesen Moment und dass er da positiv daraus hervorgegangen ist und ich glaube, daraus Kraft zu ziehen, das ist schon ziemlich gut.
Und das war sicher auch einer dieser Punkte, der ihn dann angestachelt hat, mit dem Ryder Cup Team 2004 diesen Erdrutschsieg in den USA im Oakland Hills Country Club zu feiern. 18,5-9,5 am Ende der Sieg der Europäer, der höchste Sieg in der Ryder Cup Geschichte mit Bernhard Langer als Kapitän eingefahren. Nochmal alles Gute an Bernhard Langer. Herzlichen Glückwunsch zum 60. auf noch viele Jahre auch hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und jetzt steigen wir in die Aktualität ein auf European Tour und PGA Tour. Und da gab es an diesem Wochenende auch spannende Entscheidungen und die lassen wir jetzt Revue passieren. Zusammen mit dem Kollegen Robin Bulitz von golfpost.de.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
European Tour, made in Denmark, die erste Station hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de in der heutigen Sendung und wir sprechen über den Sieg von Julian Suri, der US-Amerikaner, mit minus 19 am Ende, 4 Schläge vor David Horsey, das Turnier für sich entschieden, die geteilten Dritten, Ben Evans, Chris Paisley und Steve Webster und auch Marcel Siem belegte eine tolle Platzierung, geteilter 10. am Ende, der Aufwärtstrend des Deutschen hält weiter an. Robin Bulitz von golfpost.de, heute bei uns Robin, Julian Suri, der Mann, der hat uns ja schon in Hamburg ganz gut gefallen.
Ja, auch da hat er schon gezeigt, dass er was kann, er ist eigentlich ein Challenge-Tour-Spieler in dem Sinne, hat noch gar nicht so viel European-Tour-Erfahrung, aber der Junge hat wahnsinnig viel Bock und ist richtig hungrig, der ist heiß, sich mit den Großen zu messen, also ich würde den vielleicht fast schon in einen Topf werfen mit dem Sieger aus Hamburg, dem Jordan Smith, weil Julian Suri jetzt erster Sieg auf der European Tour bei einem Event, das es natürlich auch in sich hatte, was das Starterfeld angeht. Also wir können das Starterfeld in Hamburg bei der PO natürlich mal, das ist 2-3 Nummern kleiner gewesen, was die Hochklassigkeit angeht, als das Starterfeld hier in Dänemark, weil in Dänemark bei der Main in Denmark will einfach jeder mitspielen, weil es ein sensationelles Event ist. Und Julian Surrey ohne Frage eine sensationelle Finalrunde gespielt. Da ist einfach keiner dran gekommen. Ich glaube, er ist der Einzige, der Bogey frei geblieben ist, neben Steve Webster noch. Nee, Steve Webster hat in der 18 noch einen Bogey gefangen, genau. Ich glaube, er ist der Einzige, der Bogey frei jetzt geblieben ist am Finaltag und dann auch noch eine 7 unter und damit den Sieg zu holen. Das ist für so einen jungen Burschen in der Situation, finde ich, ziemlich beeindruckend.
Und wir haben ein Interview mit ihm von den Kollegen der European Tour bekommen, wo er dann auch seine ersten Emotionen nach diesem Sieg mal zusammenfasst.
Man, you know, this is the reason why, you know, you practice, you wake up the early mornings, you go to the gym and so you can be mentally ready and have the physical tools and to perform under the gun. And this was awesome. You know, I kind of just, once it settles in by tomorrow, I'll probably be ready to go for next week, but this is a great feeling for sure.
Tolles Gefühl. Er wird erst morgen so richtig verstehen, was er da geleistet hat. Und wenn wir auf das Scoreboard gucken, Robin, dann sehen wir also 4 Schläge Vorsprung vor David Horsig. Das täuscht aber darüber hinweg, wie spannend wirklich diese Entscheidung auf der Schlussrunde war.
Ja, definitiv. Es war alles ja sehr eng beisammen, sag ich mal, und ging hin und her. Das Problem ist, David Horsey hat sich dann, der musste Vollgas geben, ne? Aber was er dann da auf Loch 18 gemacht hat, das kann ich dir nicht wirklich sagen. Also dieses Triple Bogey. Spielt der ein Paar, dann ist es ein Schlag Unterschied. Dementsprechend wirkt es jetzt mit diesem Triple Bogey Ergebnis von David Horsey natürlich wie ein nie gefährdeter Sieg, aber das war es in dem Sinne natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, als Sieger dann die beste Runde des Tages rauszuspielen, also die beste Runde im ganzen Feld, dann gewinnst du das Ding einfach. Und wenn es dann da so deutlich ist, dann hat er es auch verdient mit der Runde, meiner Meinung nach einfach. Aber David Horsey hat sich einfach an der 18 zerlegt. Gut, er war lange dabei. Aber Julian Surrey, verdienter Sieger, definitiv. Der hat sich wahnsinnig stark präsentiert, meiner Meinung nach, am letzten Turniertag. Aber auch vorher schon gutes Golf gespielt. Und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass er da oben um den Sieg mitspielen kann. Und das vor einer Kulisse, wie bei der Made in Denmark. Ich muss es einfach nochmal sagen, für mich das beste Turnier auf der European Tour.
Was macht das für dich so besonders? Diese 16, diese Stadion-Atmosphäre?
Ja klar, über die 16 wird viel gesprochen. Die 16 ist natürlich ein sensationelles Loch. Da stehen 20.000, 25.000 Zuschauer, glaube ich, am Wochenende mal eben an einem Par 3, das nicht mal 80 Meter lang ist. Das ist schon... Jeder Profi würde darüber schimpfen wie ein Rohrspatz, glaube ich, über so ein Loch, wenn da nicht 25.000 Zuschauer stehen würden. Dadurch, dass die Zuschauer da sind, ist es jedem egal, was es für ein Loch ist. Es gibt super viele Hole-in-Ones an dem Loch. Die Zuschauer rasten aus. Das ist doch das, was wir sehen wollen. So kann man doch Golf in die Welt hinaustragen und allen schmackhaft machen. Aber es ist auch die Einstellung der Profis, wie sie in dieses Turnier hineingehen. Sie sagen von vornherein, hier ist Action, hier ist Party, es sind Zuschauer da, ich kann meine Family mitbringen. Und dies und das, also, und das finde ich einfach super beeindruckend. So ein Turnier hast du auf der European Tour, zumindest auf europäischem Boden, nicht. Und das finde ich extrem schade, dass es davon nur dieses eine Turnier gibt, und zwar in Dänemark.
Davon sollte es definitiv mehr geben, also auch wirklich bei allen, beliebt bei Zuschauern, bei Spielern und natürlich mittlerweile dann auch bei Julian Surrey, der einen Gameplan verfolgt hat bei diesem Turnier. Wir hören mal rein.
Gameplan was just keep doing what I'm doing, man. I hit it so good all week. Even the first 2 days, I was only 6 under, but I had 4 3-putts over those 2 days. So I really hit some a lot of quality golf shots and didn't quite get the score out of that. So I knew if I kept doing the same and made a little tweak to my putting on Friday night, along with that, you know, I think things would take care of themselves. But to have 7 birdies and be bogey-free on the final round was really solid, and I'm pretty proud of that.
Ja, das war schon mehr als solide. Der Julian Surrey, der ja auch im Mai noch auf der Challenge-Tour ein Turnier gewonnen hat, die D&D Real Check Challenge. Und damit ist er jetzt der dritte Amerikaner, der sowohl auf der European Tour als auf der Challenge-Tour gewinnen konnte. So illustre Namen wie Brooks Koepka oder auch Peter Uihlein, da tritt er jetzt in die Fußstapfen. Also Julian Surrey, einer, auf den wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren sicherlich achten müssen. David Horsey, der ja dann am Ende mit diesem Triple Bogey an der 18, Robin hat es gesagt, seine Ambitionen auf den möglichen Turniersieg dann noch verspielt hat, der hat sich auch geäußert zu seiner Schlussrunde bei den Kollegen der European Tour.
Yeah, a little bit of a clumsy start. Didn't really hit it close enough for the first sort of 7 or 8 holes, and then birdie 7, par 5. But yeah, just really wasn't quite wasn't quite firing, to be honest, to start with. And then, you know, made a few birdies then, sort of going into the back nine and put a bit of pressure on him. And it was a great battle, to be honest. And he played very well and you know, he fully... thoroughly deserved the victory.
Also eine faire Gratulation an den Sieger, und David Horsey hat auch gesagt, obwohl es am Ende dann etwas enttäuschend für ihn ausging, er nimmt einiges mit für den Rest der Saison.
My game's coming on. I've been doing a lot of work the last sort of 3 or 4 months and it's really starting to take effect. Still not quite where I want it, but yeah, work in progress and yeah, hopefully finish the year strong.
Ja, also da hofft er natürlich drauf. Einer, der auch das Turnier ja zwischendurch fast noch gewonnen hätte oder zumindest die Chancen ausgerechnet hatte, das Turnier zu gewinnen, das war John Daly. Robin, John Daly, wir haben vorhin über Bernhard Langer gesprochen. John Daly ja sowas wie ein Newcomer auch auf der Champions Tour, aber jetzt auch auf der European Tour ab und an nochmal wieder mit sporadischen Stippvisiten. Der hat es immer noch drauf.
Ja, ich finde es, wie gesagt, sensationell, dass John Daly dann überhaupt dahin gekommen ist und so eine Leistung abgerufen hat. Über diese 4 Tage, das ist ja auch immer so eine Sache. John Daly muss gut in ein Turnier starten, damit er gut drauf ist. Dann kann das was werden. Ich glaube, wenn er eine schlechte erste Runde spielt, dann ist er, ja, dann ist er sauer, ärgert sich und spielt den Stiefel so runter und fährt am Freitagabend wieder nach Hause. Hier hat er anscheinend Lust gehabt. Das Event liegt ihm natürlich auch, macht ihm Spaß. Er hat, glaube ich, Freitagabend hat er auf der Players Party noch irgendwie mit seiner Band gespielt, ein bisschen gesungen und Bierchen getrunken. Das ist halt, das Event ist natürlich wie gemacht für ihn. Dass er dann natürlich vom geteilten 3. Rang in die Finalrunde reingeht, ist einfach der Wahnsinn. Ist eben Starterfeld auch wieder. Ja, er hat dann seine schwächste Runde, glaube ich, am Finaltag gezeigt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wenn jemand wie John Daly da um den Sieg mitspielt, ist das einfach, ja, ist das einfach eine super Story, eine witzige Geschichte. Und mich freut es einfach, dass die European Tour es schafft, solche Events auf die Beine zu stellen und eben Spieler wie John Daly dafür zu begeistern, mitzumachen.
Zum Schluss gab es für Daly dann nochmal eine Even-Paar-Runde. Damit reichte es dann am Ende zu -11. Und er sagte auch, woran es letztlich gelegen hat, dass es dann mit dem Turniersieg vielleicht doch nicht geklappt hat.
Not really. I mean, I hit the ball good. I just couldn't get a putt to go in. I hit some great putts that I thought I made that just went the opposite way of what I thought. So, but all in all, it was a good week. I mean, I think my best round was Friday after being 3 over, you know, on this, and birding 18 and getting it to 2 over and then shooting 3 under on my back nine, and to even be in contention to have a chance to be there. But today I had a lot of opportunities, I just couldn't get it close. You know, I had a lot of long putts today.
Also das Putting war es am Ende, was dann letztlich mehr verhindert hat, aber trotzdem John Daly, Hut ab. Bester Deutscher beim Turnier in Dänemark wurde Marcel Simon. Der hat sich hinterher den Kollegen der European Tour zum Interview gestellt und zunächst einmal die Frage beantworten müssen, wie zufrieden er denn letztlich war, mit einer -5 am Ende ins Clubhaus gekommen zu sein und damit einen Gesamtscore von -11 erreicht zu haben. Die letzte Runde, die beste vielleicht seiner Woche.
Yeah, I'm pretty happy now with the back nine. Front nine was a little slow and a bit upsetting, but kept calm and I'm happy now.
Und was machte den Unterschied auf den beiden Hälften des Platzes heute für ihn, auf der Front und auf der Back 9 aus?
I mean, the par 5s were both really easy, hit the middle of the fairway and hit really bad, poor shots. And I didn't give myself proper chances, to be honest. And the wind was swirling a little bit and was never really, never committed to a shot, really. And I said to the guy, you know, we need to work on that on the back 9 somehow. And but like I said, the wind was swirling, it was not that easy. And yeah, that was a difference on the back 9. Had a few good breaks and hit better shots and hold the important putts.
Nice run of birdies towards the end there. Always nice to birdie any hole, but 16 in particular with the crowd there?
Yeah, it's really cool. I mean, really big thank you to all the spectators here this week and Fleming and everybody who's running this golf tournament. It was fantastic. First time for me here and I will definitely come back. And making birdie on there was pretty cool. It was very loud.
Marcel Sieben hat die gute Form aus Bad Griesbach mit nach Dänemark nehmen können. Was hat sich in den letzten beiden Wochen verändert in seinem Spiel, nachdem es ja zu Beginn des Jahres insgesamt nicht so besonders gut lief für ihn?
It's just confidence, to be honest. I had this injury, a swing change. I got it back to where it used to be, my swing and everything. And you know, just need a few good results to build up, and you have to start believing in yourself again. And you know, had a few top eights in smaller tournaments this year. And yeah, it's just, you know, it's all about the confidence. And the putting was not that great the last 2 or 3 months, and I found something there as well. I had some good input from last week where I missed a few short ones. My manager gave me very good tip. Thanks, Brandon. And yeah, I think that's it. And I hope it's my daughter's first day of school next week, and hopefully that's going to make me stronger as well, and then come back to Switzerland and get a W in there.
Ein besonderer Push für Marcel Sieben natürlich, dass die Familie mit dabei war in Dänemark. Was macht das für ihn besonders? Was macht das für ihn aus?
It's always great. It's the age our kids are now is just fantastic. So much fun. It's always a little bit of stress as well. Everybody knows that, but 90% of the time it's just lovely. You know, yesterday she was walking with me. It's just great. You're so proud. You're such a proud daddy when you see a little one, helping you and supporting you, and that's just awesome. Family is the most important thing in life.
Zwei gute Ergebnisse in Folge, ein zweiter Platz in Bad Griesbach und jetzt Platz 10 in Dänemark. So kann es doch eigentlich weitergehen für den Rest der Saison.
Ja, auf jeden Fall. Der Druck ist jetzt ein bisschen weg und mein Spiel ist wieder da, mein Selbstvertrauen ist wieder da und mein Putten funktioniert auch. Also alle Parts des Spiels sind jetzt wieder am Start und jetzt kommen auch meine Lieblingsturniere eigentlich jetzt in den nächsten Wochen und ich freue mich tierisch auf die Schweiz und dann schauen wir mal.
Dann schauen wir mal und werden sehen, natürlich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Marcel Sieben war das im Interview mit den Kollegen der European Tour. Ja, Robin, Marcel Sieben hat es angekündigt oder angesagt, die Familie da, das bringt ihm immer natürlich was Gutes, das motiviert ihn, das baut ihn auf. Er hat einen wirklich guten Streak in den letzten Wochen hingelegt. Was erwartest du von ihm jetzt noch für den Rest der Saison?
Ja, nichts anderes als ein Sieg erwarte ich natürlich noch von Marcel Sieben. Also da würde ich mich natürlich am allermeisten drüber freuen. Er hat ja super knapp verpasst letztes Wochenende in Bad Griesbach. Hier hat er jetzt auch einen super Start hingelegt in das Turnier schon. Er lag, glaube ich, nach der ersten Runde, lag er auf dem geteilten 5. Rang. Hat dann natürlich eine super schwache zweite Runde gespielt. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte er, glaube ich, um den Sieg wieder mitspielen können. Aber die war einfach etwas ärgerlich. Hat sich dann super gefangen am Wochenende wieder, eine 4 unter am Samstag und eine 5 unter am Sonntag. Man merkt einfach, Marcel Sieben hat wieder richtig Lust auf Golf und er hat auch wieder Selbstvertrauen in seinem Spiel, in seinem Schwung. Damit hat er ja einfach Probleme gehabt nach dieser Umstellung sozusagen, die irgendwie anderthalb Jahre lang so ein bisschen gehemmt hat. Jetzt ist wieder alles in Ordnung, die Handbremse ist wieder gelöst. Und wenn wir uns die letzten 30 Jahre mal angucken, dann wissen wir, wenn Marcel Sieben zufrieden ist und in den Lauf hat und der Schwung vernünftig ist, dann kann der ohne Probleme in jedem Starterfeld auf der European Tour gewinnen. Hm. Und dementsprechend freue ich mich riesig auf den Saisonendspurt, weil Martin Keimer ist wieder da, von dem wir natürlich auch wissen, dass er jederzeit ein Turnier gewinnen kann. Marcel Sieben ist in einer super Form. Der Dritthammer hat sich gut präsentiert. Mir hat Alex Knappe bei der Porsche European Open gefallen. Hier hat er jetzt nicht so gut gespielt in Dänemark. Aber ich glaube, ich würde sagen, wir erleben definitiv noch einen deutschen Sieg dieses Jahr auf der European Tour. Wer es dann ist, weil will ich mich nicht festlegen, aber einen kriegen wir noch.
Da würden wir uns natürlich alle sehr drüber freuen. Da drücken wir auch die Daumen. Bernd Ritthammer, geteilter 28. Martin Keimer, geteilter 31. Und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, Florian Fritsch, geteilter 57. Das sind dann noch wenigstens noch ein paar Euro, die er da eingenommen hat. Also sind wir mal gespannt, wer dann am Ende derjenige sein wird aus deutscher Sicht, der dann den Turniersieg noch holen wird. Wir werden auf jeden Fall drüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und schaut auch vorbei bei den Kollegen von golfpost.de, von denen ist heute Robin Bulitz bei uns hier in der Sendung und mit dem zusammen schauen wir gleich noch auf ein wirklich spannendes Finish, auf ein spannendes Playoff bei der Northern Trust in den USA, bei der PGA Tour beim Auftakt der FedEx Cup Playoffs und das gibt's gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zur PGA Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, heute mit unserem Kollegen Robin Bulitz von golfpost.de und wir blicken auf The Northern Trust, den Auftakt der FedEx Cup Playoffs, zum ersten Mal ausgetragen im Glen Oaks Club in New New York, Old Westbury, und da schauen wir nochmal ganz genau hin auf das Leaderboard am Ende der regulären Runde. Waren nämlich Dustin Johnson und Jordan Spieth mit jeweils minus 13 gleich platziert. Die geteilten Dritten, Johnny Vegas und John Rahm, die lagen vier Schläge dahinter bei minus 9. Und dieser John Rahm, der hatte vor der Schlussrunde noch gesagt, Jordan Spieth, den fängt da vorne wohl keiner ab, den Sieg wird man ihm wohl nicht mehr nehmen können. Tja, und dann kam Dustin Johnson, Robin, und der hat dann erstmal auf der regulären Runde gleichgezogen und dann im Playoff das wichtige Birdie gemacht, um Jordan Spieth dann noch abzufangen und selber den Turniersieg einzufahren.
Ja, es ist einfach verrückt. Also auf das Playoff will ich jetzt gar nicht erstmal kurz eingehen. Ich lasse uns erstmal über die normale Runde sprechen. Mhm. Es war... Ja, ich hätte John Rahm zugestimmt, dass Jordan Spieth da nicht mehr einzuholen ist und seinen Stiefel runterspielt, weil er sich sehr, sehr souverän über die ersten beiden Tage präsentiert hat. Dann hat er eine sensationelle Runde am Samstag gespielt, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es die beste Runde im Feld war, über die ganze Woche hinweg. Ich glaube schon geteilt mit ein, zwei anderen vielleicht. Aber die 64 war schon wirklich, wirklich starke Vorstellung. Gut, dann hat ihm natürlich mal, nicht natürlich, sondern dann hat ihm mal wieder ein paar drei das Knick gebrochen. Diesmal war es die 6. Da hat er sich das Doppelbogey reingezogen mit dem Schlag ins Wasser und dann lief auch der Schlag übers Wasser wieder nicht gut. Also da dachte ich schon wieder, als ich das gesehen habe, dachte ich schon wieder kurz zurück. Letztes Jahr beim Masters, jetzt ist an der, an Loch 15 oder 16, was, ja, irgendwie scheint er da ein kleines Problem zu haben. Und Dustin Johnson ist dann natürlich einer, der sich da nicht zweimal bitten lässt. Mhm. Wenn er sieht, dass da vorne der Mann an der Spitze kurz strauchelt, dann zündet das bei ihm, dann zündet er den Turbo und sagt, jetzt ist meine Chance da. Und er hat sein Spiel jetzt am halbwegs wieder beisammen. Das war ja bis vor zwei, drei Wochen auch noch nicht so ganz der Fall. Da war Dustin Johnson etwas schluderig unterwegs, was man von ihm gar nicht gewohnt war. Aber jetzt diese Chance wahrgenommen und dann zugepackt und den Sieg sich geholt. Beeindruckend, Jordan Spieth, weiß ich nicht. Also das jetzt schon wieder so eine Führung aus der Hand gegeben, das ist natürlich nicht das Masters in Augusta, aber es ist natürlich irgendwie dann so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Ich glaube, er wird es wegstecken können, aber irgendwie muss er da ein bisschen dran arbeiten, dass er in den Finalrunden sich ein bisschen mehr zusammenreißt. Bei der Open Championship hat es so gerade noch funktioniert. Da hätte es auch ganz anders ausgehen können.
Woran hat es für ihn gelegen? Das hat er selber dann auch in der Pressekonferenz beantwortet. Wir hören mal rein.
It's very difficult holding a lead on a difficult golf course when the guy you're playing with goes bogey free and doesn't even really sniff a bogey and shoots four under. So, you know, hats off to DJ, but no surprise either. I didn't lose this tournament. He won it, you know. So, played well. Game feels good. And I recognized a couple tendencies that I got into in my swing towards the end of the round that prevented me from hitting great iron shots like I did before. So I know what to kind of work on. I feel really good about my game. I had, you know, two great putting days, and then I had, you know, one bad putting day and one very average. So just get the putting more consistent.
Würdest du dich seinem Fazit anschließen? Er hätte es nicht verloren, sondern Dustin hat es gewonnen?
Dem Fazit würde ich mich nicht anschließen. Ich würde sagen, Jordan Spieth hat das Turnier auf Loch 6 verloren. Spielt er im Loch 6 ein paar, gewinnt er das.
Also würde ich auch sagen, nämlich das sollte man von jemandem wie Jordan Spieth, der diese Klasse eigentlich verkörpert, auch durchaus erwarten, dann sowas nach Hause zu bringen. Dustin Johnson, der hat sich auch nach seiner Runde geäußert und nach seinem Turniersieg.
You know, it felt really good and I was definitely very excited. This is probably the most excited I've been on a golf course in a while. But yeah, I mean, that was the first time though I really had to work hard for my win. I think it's, I've been in playoffs, but I haven't never won.
Das ist dann auch eine neue Qualität von Dustin Johnson, also endlich mal gefordert zu sein und dieser Nervenbelastung dann auch, ja, diese bestehen zu können.
Ja, das Playoff, wie er das gespielt hat, das ist sensationell, wie er Loch 18 gespielt hat in dem ersten Playoff-Loch. Er hat den Ball, glaube ich, knapp 340 Yards übers Wasser gezündet, hatte dann ungefähr 80 Meter weniger ins Grün als Jordan Spieth. Die einen sagen jetzt sensationell von Dustin Johnson, die anderen sagen wiederum, ich habe es bei Ian Poulter nur gesehen zum Beispiel, der sich dazu geäußert hat, zu dem Playoff-Loch, dass das nicht ganz fair ist, dieses Loch zu spielen. Weil Dustin Johnson dann natürlich mal eben 80 Meter aus diesem Loch rausnehmen kann mit einem Drive und John Spieth, der kann das einfach nicht. John Spieth hat nicht die Möglichkeit, diesen Teich zu überspielen mit seinem Drive und so abzukürzen, aber egal, es ist die 18, Playoffs werden an Loch 18 gespielt und Dustin Johnson spielt das natürlich wahnsinnig in die Karten und man muss es auch erstmal machen, den Drive. Der See, ich weiß nicht, er ist ungefähr 150 Meter lang und er spielt den Ball mitten auf den See drauf, in der Hoffnung, dass er lang genug ist. Und das ist einfach sensationell. Mhm. Genau das ist das, was ich bei dem FedEx Cup sehen möchte. Playoffs, die besten Spieler der Welt gegeneinander auf der PGA Tour. Dann auch noch ein Stechen zwischen der Nummer 1 der Welt und dem amtierenden Open Champion. Und dann so ein Loch, sensationell.
Genau das, was man erwartet von so einer Entscheidung mit den Top-Spielern der Welt. Und das hat ja im FedEx Cup-Wertung jetzt natürlich dann auch ob der Tatsache, dass diese Turniere dann natürlich auch mehr zählen, diese Finalserie für die Gesamtwertung, Auswirkung. Denn Dustin Johnson ist jetzt die Nummer 1. Jordan Spieth, der ist die Nummer 2. Also die beiden werden sich jetzt auch da vorne im weiteren Verlauf der Saison beziehungsweise im weiteren Verlauf der Playoffs da noch betteln. Was glaubst du denn, Robin, jetzt nach dieser ersten Station? Wer wird denn am Ende den Jackpot holen?
Ja, also ich finde es einfach sensationell, wenn wir uns mal die Top 5 da im FedEx Cup angucken. Wir haben Dustin Johnson, wir haben John Spieth, Hideki Matsuyama ist da noch oben mit dabei. Justin Thomas ist jetzt auf Rang 3. Ich glaube, John Rahm ist auch in die Top 5 vorgedrungen. Das ist der Wahnsinn. Das ist genau das, worauf es hinausläuft am Ende der Saison. Die FedEx Cups, diese FedEx Cup Playoffs, ich finde das Format sensationell. Ich finde diese Turniere super spannend. Und dass sich jetzt da genau diese Spieler positionieren, das freut mich einfach wahnsinnig. Und ich sage jetzt einfach mal reine Herzensangelegenheit. Ich fände es natürlich sensationell, wenn John Rahm auf seiner ersten Saison auf der PGA Tour sich den FedEx Cup holt. Der gewinnt das nächste Turnier, geht damit auf den zweiten Rang, glaube ich, vor und dann gewinnt er die Tour Championship.
So schnell kann das gehen. Wie man von Rang 44 auf 0 beziehungsweise von 36 auf 1 kommt, das hat Rory McIlroy im letzten Jahr bewiesen. Genau. Rory McIlroy in diesem Jahr ja auch wieder mit diesen Ambitionen. Der hat ja seine angekündigte Pause dann doch nicht gemacht, weil er eben eigentlich seinen Titel im FedEx Cup verteidigen wollte. Der ist jetzt geteilter 34. geworden. Ziemlich durchwachsene Rundenergebnisse. 73, 68, 69, 72. Hätte er nicht vielleicht doch lieber eine Pause machen sollen?
Absolut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war eine komplette Fehlentscheidung, da an den Start zu gehen. Er sagt von vornherein und von sich aus, nach der PGA Championship, dass er raus ist für den Rest der Saison. Und dann sagt er eine Woche vor dem FedEx Cup Start, jetzt bin ich doch wieder dabei. Verstehen tue ich nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, warum er es macht, ob das jetzt Sponsorengründe hat oder was weiß ich nicht was. Aber wenn er doch sagt, er hat schwere Probleme schon im Verlauf der Saison gehabt, dann muss er sich einfach mal zurücknehmen. Und wenn er das nicht tut, dann macht er mehr kaputt, als dass er richtig macht. Und die Gefahr, dass dann ein bisschen, ja, dass die Karriere dann so einen Knacks bekommt, die würde ich nicht eingehen wollen. Deswegen kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Rory McIlroy, wenn jetzt beim nächsten Turnier wieder der Wurm drin ist und es wieder nicht läuft, dass er dann doch noch zurückzieht und die Saison frühzeitig beendet.
Jetzt war er bei der Northern Trust geteilter 34. Du hattest vorhin schon Hideki Matsuyama angesprochen, ja, ganz weit vorne im FedEx Cup Ranking, jetzt bei der Northern Trust am Cut gescheitert. Muss aber nichts heißen für die nächsten Turniere?
Das heißt überhaupt nichts für die nächsten Turniere. Er ist jetzt 3 Plätze verloren, ist jetzt auf dem 4. Rang in der FedEx Cup Wertung. Cut verpasst. Es war viel los in den letzten Wochen, Monaten bei Hideki Matsuyama. Der prasselt viel auf ihn ein. Wir hatten schon drüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche bei Nur Golf oder davor die Woche, dass er einfach, er spricht nicht so gut Englisch. Er ist einfach von der Kultur, von der Art und Weise her, ist ja ganz anders als dieser amerikanische Schlag Menschen und seine ganzen Mitspieler, die dort auf der PGA Tour unterwegs sind. Das ist für ihn natürlich auch noch alles. Man glaubt natürlich, er ist ein alter Hase, aber er ist ja nichtsdestotrotz noch ein sehr junger Spieler. Und deswegen sollte man ihn in keinster Weise abschreiben. weil Turniere kann er immer. Das hat er diese Saison in beeindruckender Manier gezeigt und er wird noch eine wichtige Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Und man muss auch einfach sagen, es gibt natürlich auch einfach Golfplätze, die manchen Profis einfach überhaupt nicht liegen. Mhm. Und Hideki Matsuyama hat sich einfach hier enorm schwer getan bei der Northern Trust.
Ganz so leicht ist es auch Phil Mickelson nicht gefallen. Der ist geteilter 54. am Ende geworden. Warum sprechen wir über ihn? Weil natürlich der President's Cup schon seine Schatten vorauswirft und da ja auch noch Captain Picks zu vergeben sind. Und Mickelson, der hat sich eigentlich immer ausgerechnet, dass er da von Steve Stricker vielleicht eine bekommt. Wie glaubst du, wird sich jetzt dieses Ergebnis auf seine Ambitionen dahingehend ausgewirkt haben?
Also wenn Steve Stricker nach reinem Leistungsvermögen geht und nach der aktuellen Form der Spieler, dann dürfte er Phil Mickelson auf gar keinen Fall ins Team berufen. Weil Phil Mickelson leider, also ich muss sagen, ich mag ihn wirklich gerne, aber er hat in den letzten 4-5 Wochen wirklich teilweise scheußliche, also wirklich schreckliche Ergebnisse abgeliefert. Ja. Er hat bei der PGA Championship unter seinem Niveau gespielt. Er hat bei der Open Championship, die ihm eigentlich enorm liegt, auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht gespielt. Hier hat er jetzt, glaube ich, die Finalrunden beide. Er hat so das Wochenende geschafft, sage ich mal. Mit Even Par ist er, glaube ich, ins Wochenende angezogen. Aber dann hat er am Wochenende insgesamt 6 über Par gespielt. Das war auch wieder wirklich, das war nicht das, was man von Phil Mickelson kennt. Und die Stricker wird das sehen und muss sich natürlich die letzten 4-5 Wochen angucken, wer da wirklich sozusagen on fire ist und dem Team helfen kann. Und ich glaube nicht, dass Phil Mickelson das im Moment besser kann als manch anderer. Dass Phil Mickelson jemand für diesen President's Cup ist, ohne Frage. Erfahrung, Matchplay, gegeneinander, dieser Vergleichskampf, das spornt Phil Mickelson enorm an. Aber ich glaube, dass im Moment einfach wesentlich, also bestimmt 5-6 Spieler vor ihm stehen, die bessere Chancen und Aussichten darauf haben. Und die muss dann Steve Stricker leider nehmen.
Werden wir natürlich auch beobachten, diese Entscheidung dann um die Captain Picks von Steve Stricker in Sachen President's Cup und den President's Cup. Den verfolgen wir dann auch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und alle Infos zum aktuellen Golfgeschehen, die könnt ihr natürlich auch nachlesen bei den Kollegen von golfpost.de und von den Kollegen war heute Robin Bulitz bei uns hier bei Nur Golf. Robin, vielen Dank für deine Teilnahme und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Malte, bis zum nächsten Mal.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.